Sigmund. Der Sigmund hat da schon das Thema genannt. Ein großes Thema, wie ich finde. Schuld, Strafe, Gnade. Das sind so richtig große Worte. Drei große Themen, die wahrscheinlich in fast jeder Predigt vorkommen. Schuld, Strafe, Gnade. Und so wie du es auch schon gesagt hast, wir werden aneinander schuldig, immer wieder. Wahrscheinlich meistens gar nicht so mit diesen großen Dingen, die das ganze Leben auf den Kopf stellen, sondern viele, viele kleine Sachen. Du hattest das mit den Gedanken genannt, ein sehr schönes Beispiel. Oder wir schieben den Einkaufswagen gedankenlos vor dem Aldi, dem Vordermann in die Fersen. Viele kleine Situationen, wo wir einander schuldig werden. Und ich habe mir im Vorfeld überlegt, etwas folgt immer, ob wir es nun merken oder nicht, auf Schuld, Strafe. Die Strafe wird oft gar nicht wahrgenommen. Manchmal kommt die Strafe auch viel später oder wir hoffen darauf, wenn wir bei Rot über die Ampel gefahren sind, dass kein kleines Briefchen kommt mit der Strafe. Wochen passiert nichts und ich merke schon, Betroffene sind geoutet. Es passiert Wochen nichts und dann eines Tages ist er doch da, der Brief. Und das Faszinierende, worum es mir heute Morgen geht, ist quasi das, wie Gott damit umgeht, mit uns in unserem Leben. Wie wir Menschen damit umgehen, mit Schuld und Strafe, da kann jeder wahrscheinlich hier vorkommen und ein kleines Lied singen. Angenehme oder auch unangenehme Dinge. Aber wie Gott damit umgeht, mit Schuld und eigentlich Strafe, Gnade. Ich habe zwei Beispiele, um dieses große Thema Schuld, Strafe, Gnade uns etwas näher zu bringen. Das erste Beispiel ist ein Beispiel aus Duisburg, aus der Nachbarstadt, da wo wir wohnen. Vor 30 Jahren gab es einen Banküberfall in Gladbeck. Zwei Männer haben eine Bank überfallen, eine deutsche Bank, ja, die ersten nicken schon, ja. Diese Geschichte ist vor kurzem auch verfilmt worden und lief als Zweiteiler im Fernsehen, hieß auch Gladbeck. Das Besondere an der Geschichte ist, dass jetzt nach 30 Jahren einer der beiden Männer aus der Justizvollzugsanstalt Werl freigelassen wurde. Bei diesem Banküberfall mit anschließender Geiselnahme sind drei Menschen ums Leben gekommen. In Bremen in einem Bus, wo auch Schüler saßen, ist ein 14-jähriger Junge und ein 18-jähriges Mädchen ums Leben gekommen. Später noch ein Polizist. Und die Eltern von dem 14-jährigen Jungen waren oder sind Italiener. Und die haben die Situation nicht verarbeitet bekommen. Die sind nach Italien zurück, wollten nichts mehr hören. Und jetzt ist die Presse zu der Familie hingefahren, jetzt nach 30 Jahren, wo einer der beiden Männer, der für den Tod ihres Sohnes verantwortlich war, freigekommen. Und sie haben die Familie gefragt und sie hat nur ein Wort gesagt. Ein Wort, das mit R anfängt. Rache, genau. Sie waren immer noch in einer Situation, wo sie es nicht ablegen konnten. Sie waren immer noch mit Rache im Kopf, diesem Mann gegenüber. Und dann ist die Presse zu der Familie von dem Mädchen, von dem damals 18-jährigen Mädchen gefahren und hat die auch gefragt, wie geht's Ihnen denn heute, wenn Sie jetzt mitbekommen, dass der freigelassen wurde? Und auch diese Familie hat fast nur ein Wort oder hat das, was sie gesagt hat, das lässt sich mit einem Wort zusammenfassen. Auch ein Wort mit R. Reue hätte auch gut gepasst. Ruhe. Sie wollten nur in Ruhe gelassen werden. Sie wollten nicht mehr damit behelligt werden. Sie haben abgeschlossen. Sie haben es wohin auch immer gegeben. Sie wollten einfach Ruhe. Und das sind zwei Beispiele, wozu wir Menschen im Normalfall neigen oder fähig sind. Immer noch Rache. Sachen gegenüber, die schon vielleicht 30 Jahre zurückliegen, die wir irgendwie immer noch mit uns rumtragen. Ja, vielleicht haben wir sie Gott irgendwann mal abgegeben, aber irgendwie schlummert diese Empfindung noch in uns. Oder vielleicht im etwas günstigeren Fall Ruhe. Lass mich doch damit in Ruhe, das sind alte Geschichten, ich will darüber nichts mehr hören. Gottes Antwort ist noch eine andere. Und das soll die zweite Geschichte illustrieren, eine Geschichte aus der Bibel. Wir sind in einem Gottesdienst, wir wollen gucken, was Gottes Antwort ist. Und in dieser zweiten Geschichte spielt diese Kollegin mit. Eine Schlange. Kann man von hinten sehen, ne? Schlange? Ja. Eine Geschichte aus der ersten Zeit der Menschheit. Sie steht in 1. Mose 3, in den Versen 1 bis 24. Ich lese nicht den ganzen Text vor, das ist ein sehr bekannter Text. Ich glaube, alle haben den Text schon mal gelesen oder gehört. Ich lese immer einzelne Verse, um zu illustrieren, wie in dieser Geschichte Menschen schuldig geworden sind, wie eine Strafe über sie kam und wie Gottes Reaktion, Gottes Antwort darauf ist. Die Vorgeschichte im Vers 1, 1. Mose 3, Vers 1. Die Schlange war listiger als alle Tiere auf dem Feld, die Gott der Herr gemacht hatte. Eigentlich eine Überraschung. Eine Schlange war listiger als alle Tiere, die Gott gemacht hatte. Das ist etwas, was wir nicht erwarten würden. Wenn jetzt irgendwie ein Delfin, ein Schimpanse, vielleicht noch ein Rabe diese Rolle übernommen hätte. Kluge Tiere, aber eine Schlange. Auch die Schlange hat ihre Strafe bekommen, dass sie sich zum Sprachrohr des Gegenspieler Gottes geöffnet hat. Dass in dieser Geschichte der Teufel durch sie geredet hat. Und vielleicht ist der Intellekt eines der beiden Strafen. Eine andere Strafe ist, von der Schlange heißt es, sie lief damals, oder sie, eine Strafe war, dass sie auf dem Boden kriechen muss. Wahrscheinlich hat die Schlange damals viele kleine Beine, Füße gehabt. So wie wir sie heute kennen, ist auch eine Folge, eine Strafe, dass sie sich in dieser Geschichte hat geöffnet für den Gegenspieler Gottes. Aber von der Schlange heißt es, sie war listiger als alle Tiere. Auf dem Felde, alle Tiere, die Gott gemacht hat. Die Gabe des Nachdenkens, des Querdenkens, des Überlegens scheint ja nicht auf alle Lebewesen gleich verteilt zu sein. Das können wir ja auch unter uns Menschen ganz gut feststellen. Und ursprünglich hat dieses Wort, was an der Stelle mit listig auch gern übersetzt wird, gar nicht so diesen negativen Beigeschmack, der uns vielleicht bei listig in den Kopf kommt. Die Schlange hat etwas mit Bildung zu tun gehabt. Und Bildung, da sind sich heute ziemlich alle Menschen einig, gilt so als Schlüssel der Überwindung von vielen Krisen, Dilemmas auf der Welt, auch in Deutschland. Bildung zur Überwindung von Armut in Entwicklungsländern, aber auch in Gegenden in Deutschland. Bildung ist also von vornherein keine geringwertige Gabe. Und dann heißt es weiter in den Versen 1c bis 3, sie, die Schlange, sprach zu der Frau, zu Eva, ja, sollte Gott gesagt haben, schöner Konjunktiv, ihr sollt nicht essen von allen Bäumen im Garten. Da antwortete Eva, die Frau, wir essen von den Früchten der Bäume im Garten, aber von den Früchten eines Baumes mitten im Garten. Da hat Gott gesagt, esst nicht davon, rührt sie nicht an, damit ihr nicht sterbt. Hier geschieht etwas in diesem ersten Gespräch, was seit über 5700 Jahren überall auf der Erde passiert. Und ich schiebe das mal so ein bisschen ein mit diesen 5700 Jahren. Wenn wir durch unsere Welt gehen, dann gibt es immer ganz andere Zahlen, die uns da begegnen über das Alter der Erde, über das Alter der Menschheit. Da sind immer wieder Millionen von Jahren oder zumindest Hunderttausende von Jahren angegeben. Das ist das, was uns begegnet. Aber es gibt auch gute Alternativen, es gibt auch gute Argumente, auch da hinterher beim Kaffee vielleicht mehr, für eine viel jüngere Datierung der Zeitangabe, wann diese, auch diese Geschichte stattfand. Und interessanter Einschub, nach jüdischem Kalender sind wir in diesem Jahr, im Jahre 5778, noch gar nicht so lange her. Und diese Geschichte wird dann quasi im Jahre Null angesetzt, nach jüdischer Zeitrechnung. Aber egal, in welchem Jahr wir uns befinden, das, was in dieser Geschichte uns hier begegnet, ist im Laufe der Geschichten der Menschheit immer wieder passiert. Wer sich an den Maßstäben Gottes orientiert, wer sich dazu bekennt, wie Eva hier, der stößt auf Widerstand. Der hat Reibungspunkte, jede Menge. Wer sich nicht an den Maßstäben der Umwelt orientiert, wer stattdessen ernsthaft und konsequent versucht, ein Leben mit Gott so zu leben, dass es Gott ehrt. Wer diese Gemeinschaft mit Gott sucht, mit aufrichtigem Herzen, jeden Tag, der kriegt zumindest in unserer seichten humanistischen Welt zumindest Fragen, nicht immer mit, die werden dann trotzdem gestellt, kritische Anmerkungen, die kriegt man gar nicht immer mit. Ich erlebe das auch in dem Bad, in dem ich da eben arbeite. Da weiß ich genau, was Menschen reden. Manchmal vergessen die, dass ich Christ bin oder sogar Pastor. Und dann wird blasphemisch über Gott geredet. Da bin ich ganz überrascht. Vieles von dem hören wir, das meiste aber wahrscheinlich eher nicht. Und das sind dann auch eher keine Fragen. Aber die gleichen Menschen, die sich sehr ausfallend gegenüber Gott äußern, können im Einzelgespräch plötzlich ganz offen sein, interessiert und lassen sich vielleicht doch mit hineinnehmen in die wirklich wichtigen Fragen des Lebens. Und auch Eva, die Frau in der direkten Lebensgemeinschaft mit Gott, jeden Tag mit Gott in einem Garten gelebt, bekennt sich zu dieser Gemeinschaft mit Gott, dieser Schlange gegenüber. Sie lebt in dieser Gemeinschaft und bestätigt das. Ja, du hast recht, ich habe die Stimme Gottes gehört in meinem Leben. Ist ja auch nicht so schwer, wenn man mit Gott sozusagen jeden Tag vis-à-vis in einem Garten lebt. Er hat zu uns geredet. Er hat uns alle Freiheiten gelassen. Wir haben hier einen tollen Ausblick, einen tollen Garten. Wir haben schöne Aufgaben. Wir können die Tiere mit Namen versehen. Wir können kreativ sein. Ganz wunderbar. Eine Sache hat Gott uns gebeten, nicht zu machen. Mitten im Garten, blöderweise mitten im Garten, steht ein Baum, der Baum der Erkenntnis. Und von diesem einen Baum hat Gott uns gebeten, nicht davon zu essen. Es ist eine Herausforderung. Wir kommen jeden Tag dran vorbei, wenn wir quasi von zu Hause auf die Arbeit gehen. Und die Früchte an dem Baum, die sehen lecker aus. Und übrigens nebenbei bemerkt, nirgends steht was von Apfel. Na, wird natürlich immer gern in der Literatur, überall wird ein Apfelbaum dargestellt, in unserem Kulturkreis. Ja, es steht aber nur Frucht, ist egal, was für ein Apfel oder überhaupt ein Apfel. Aber Eva bekennt sich dazu, dieser ersten Herausforderung der Schlange gegenüber. Die Schlange gibt nicht auf. In den Versen 4 und 5 sprach die Schlange zur Frau: Ihr werdet keineswegs sterben, sondern Gott weiß, an dem Tag, wo ihr von diesem Baum essen werdet, werden eure Augen aufgetan und ihr werdet sein wie Gott und wissen, was gut und böse ist. Diesem klaren Bekenntnis der Frau kommt sofort ein sehr starkes Gegenargument. Und der erste Teil einer tragischen Schuld-Sündenfall-Geschichte, die sich immer wieder bis heute mit anderen Worten, mit anderen handelnden Personen immer wieder wiederholt. Die mit viel Wissen und Bildung ausgestattete Schlange, die sich aber trotzdem für den falschen Sprecher geöffnet hatte, bringt Gedanken des Zweifelns in den Kopf der Frau von Eva und in den Jahrhunderten danach in andere menschliche, auch in unsere Köpfe. Und wenn unsere Gedanken dauerhaft von jemand anderen beeinflusst werden, dann ist es nur eine Frage der Zeit, bis wir uns für diese Einflüsse öffnen. Steter Tropfen höhlt den Stein. Ein Junge war in einem christlichen Freizeitcamp zum Glauben gekommen. Und in der ersten Zeit ist er zu den Jugendstunden dieses christlichen Jugendbundes gekommen. Und er hatte eine Sache aber begonnen, vorher einen Tanzkurs. Als Junge, Tanzkurs. Und dieser Tanzkursleiter hat gesagt, der Tanzkurs endet jetzt bald, aber den Nachfolgekurs, ne, den kannst du gern mitmachen. Der ist immer freitags. Und dann hat der Junge gesagt, ah, freitags ist blöd, da gehe ich immer zu so einem Jugendkreis. Das ist mir jetzt wichtig geworden, ich habe irgendwie die Sache mit Gott verstanden. Und da sagt der Tanzlehrer zu ihm, du kriegst es 10 Euro günstiger, wenn du daran teilnimmst. 10 Euro. Klingt erstmal nicht viel. Der Junge war hin und her gerissen, hat sicherlich dieses Angebot immer wieder und immer wieder gehört. Seine Kumpels waren wahrscheinlich auch mit dabei. Und er wurde ab dem Moment nicht mehr in diesem Jugendkreis gesehen. Und ich glaube, auch sein Glaube wurde bei dem Tanzkurs nicht unbedingt größer. Ein Beispiel von vielen Tausenden, wo Zweifel gesät werden, wo andere Interessen gesät werden, wo unser Kopf, unsere Sinne einen Input bekommen und wir noch eine Weile überlegen, eine Weile standhaft bleiben, aber dann doch irgendwann nachgeben. Im Vers 6 sah die Frau, dass es doch gut wäre, von dem Baum, wo ja Gott gesagt hatte, esst nicht davon, dass es doch gut wäre, die Früchte sahen ja doch lecker aus, es war eine Lust für die Augen, davon zu essen. Es war verlockend. Und, was hatte die Schlange gesagt? Es macht klug, wir werden sein wie Gott. Wir können ab sofort unterscheiden, was gut und böse ist. Und sie nahm von der Frucht, aß und gab es ihrem Mann, der bei ihr war. Und auch der nahm es, aß es. Das Doppelargument der Schlange, ihr werdet sein wie Gott und wissen, was gut und böse ist, hatte gefruchtet. Wissen, was gut und böse ist, war wahrscheinlich wie so ein Geheimnis, denn bis jetzt gab es noch nichts Böses. Das erste Böse, was hier quasi auftritt, ist das Reden des Teufels durch die Schlange. Eigentlich war das etwas, was hätte gar nicht ziehen dürfen. Gutes und Böses unterscheiden. Sie wussten noch von nichts Bösen. Sie waren in direkter Gemeinschaft mit Gott und hatten jeden Tag das Gute. Trotzdem, es klang interessant, verlockend, ein Geheim, eine mystische Sache. Unterscheiden, was gut und böse ist, klingt vielleicht interessant. Die Frau hatte sich entschieden und auch noch ihrem Mann davon gegeben. In einem Seminar für Verkaufspersonal hätte die Schlange ein großes Lob bekommen. In einer guten Gesprächsatmosphäre mit dieser gebildeten Schlange sah die Frau keine echte Gefahr. Vielleicht hatten sich in ihrem Hinterkopf noch der ein oder andere Gedanken mit eingemischt. Gott hatte doch selbst den Baum der Erkenntnis mitten in den Garten gepflanzt. Er musste doch wissen, dass wir jeden Tag dran vorbeikommen. Wenn er ihn an die Seite gepflanzt hätte, mit einem kleinen Stacheldraht drumherum und einem Warnschild, mit einer roten Ampel davor, Blaulicht, das wäre eindeutig gewesen. Aber so, wer weiß, vielleicht wollte Gott ja gar nicht, das hat er vielleicht nur so gesagt, das galt vielleicht nur zeitlich befristet. Warum hat er diesen Baum auch mitten in den Garten gepflanzt? Er ist doch ein liebender Gott, der liebe Gott. Das mit der Todesstrafe, hat er das überhaupt gesagt? Stand das da mit der Todesstrafe? Weiß schon gar nicht mehr genau. Müsste ich nochmal nachgucken. Hab aber auch nichts Schriftliches, blöderweise. Mit dem Gedächtnis. Der erste Sündenfall. Es bleibt, wie auch bei unseren kleinen Vergehen, nicht ohne Folgen. Es folgt immer etwas, eine Strafe. Manchmal dauert es Jahre, Jahrzehnte. Manchmal scheint es so, als wenn es gut geht, als wenn nichts passiert. Aber in diesem Beispiel können wir gut sehen, es passiert etwas. Die Folgen. Im Vers 8 und 9. Und Adam versteckte sich mit seiner Frau vor dem Angesicht Gottes des Herrn unter den Bäumen des Gartens. Und der Herr rief Adam und sprach, Adam, wo bist du? Adam, wo bist du? In dieser Frage Gottes kommt so eine kleine Ironie durch. natürlich weiß, unter welchem Baum sich Adam und Eva verstecken. Gott weiß das natürlich. Aber er tut so, er stellt diese ironische Frage. Das ist wie beim Turmbau zu Babel. Die Menschen wollten einen Turm bauen, der bis hoch in den Himmel ragt, bis zu Gott. Und als Gott dieses Treiben beobachtet, heißt es, und er beugte sich hinab. Er muss sich noch weit hinunterbeugen, zu diesem menschlichen Versuch, so nah an Gott zu kommen. Auch da begegnet uns diese kleine, feine Ironie. Adam, wo bist du? Nachdem zunächst nur in Gedanken und dann darauf in der Tat ausgeführten Sündenfalls, zeigt hier der Text eine Folge des ganzen Dilemmas. Adam versteckte sich mit seiner Frau vor Gott. Ich weiß nicht, wie es dir geht mit Verstecken. Ich glaube, da hinten sitzt jemand, die versteckt sich noch gern. Das kleine Mädchen. Wie heißt du? Wie?
Antoni.
Versteckst du dich gern? Spielst du gern Verstecken? Nee? Aha, interessant. Weil meiner Erfahrung nach, wir haben bei uns in Wesel einen Teenie-Kreis und Teenies, wenn man denen mit Kinderspielen kommt, oh, wir sind ja Jugendliche, wir wollen chillen, aber Verstecken spielen im Winter im Gemeindehaus, wenn es dunkel ist und das Licht auslassen, das geht irgendwie immer noch. Und vielleicht geht es uns Erwachsenen hier oder da in manchen Bereichen unseres Lebens auch so, dass wir uns ganz gern verstecken. Dass jeder von uns natürlich so seinen Bereich oder seine Bereiche hat, die er gern gut versteckt. Vor anderen, vor sich selber, vor dem eigenen Gewissen und letztendlich vor Gott. Bereiche, wo dann privat dran steht, die sind nicht für die anderen und schon gar nicht für Gott. Eine andere Sache, eine andere Beobachtung ist das, dass Eva ihrem Mann weiter die Frucht gegeben hat. Ganz normal, Frauen kochen das Essen, schmecken es ab und geben ihren Männern zu essen. Eine Geschichte, die sich bis heute immer wieder wiederholt hat. Doch der Genuss der Frucht hielt für beide nur kurze Zeit an. Sie haben sich versteckt. Und vielleicht steckt das in uns Männern drin, aus der Sicht des Mannes, als Gott die beiden zur Rechenschaft zieht. Der Mann, Adam, Eva hat mir davon gegeben. Ha, ich bin raus. Eva war es. Und was macht Eva? Die Schlange hat mir davon gegeben. Ich von mir aus hätte niemals. Dieser ausgestreckte Arm oder nur in Gedanken, das ist auch etwas, was so tief drin ist, was sich bis heute immer gern wiederholt. Wir zeigen natürlich nicht mit ausgestreckten Armen auf den Nachbarn, aber hier im Kopf ist dieser ausgestreckte Arm. Ich kann doch nichts dafür. Ich musste doch den Termin schaffen. Da musste ich mal ein bisschen schneller durch die Stadt fahren. Und die vielen Baustellen und Umleitungen. Ich will euch nicht sagen, die Odyssee, die wir heute Morgen hier in dem Wohngebiet, bis wir hier waren. Da muss man doch mal durch eine Einbahnstraße. Nein, natürlich nicht. Nein. Aber die Frage war schon da, ne? So, fahre ich rückwärts rein, ist ja dann wie, ne? Der ausgestreckte Arm geht ganz schnell im Kopf, ganz schnell kommt das. Und natürlich ist diese Geschichte nicht geschrieben, weder für Männer, um die Schwächen von Frauen darzustellen, noch umgekehrt. Die Beispiele in den Jahrtausenden zeigen immer wieder, die Rollen sind austauschbar. Auch in die andere Richtung lässt sich es ganz gut zeigen. Die Folgen für die Schlange, sie muss auf den Boden kriechen, die Folgen für Adam und Eva, die ersten Menschen, sie werden aus dieser direkten Gemeinschaft mit Gott verwiesen. Sie müssen diesen positiven Platz verlassen. Sie müssen arbeiten im Schweiße ihres Angesichts, ihr Leben organisieren. Frauen bekommen Schmerzen, beim Kinderbekommen. Alles Folgen aus dieser ersten Versuchungsgeschichte. Trotzdem, was macht Gott? Gott schickt Adam und Eva nicht nur weg, raus, macht die Tür zu, stellt zwei Engel davor und gut ist, abgehakt, das Kapitel Menschheit, sollen doch sehen, wie sie klarkommen da draußen. Da draußen wächst auch irgendwas, wenn man mit der Hacke schön das Feld bearbeitet, irgendwann wird da auch was wachsen. Nein, Gott hat weiter ein Interesse, eine Sehnsucht nach ihnen, nach uns. Gott, der Schöpfer, auch von uns Menschen, hätte diesen Vertrauensbruch auch ignorieren können, sagen können, na gut, ich habe den aber auch ein bisschen blöd in die Mitte des Gartens. Ne? Also das musste ja schief gehen. Ich pflanze das alles nochmal um, Schwamm drüber, zweiter Versuch. Nein, Schuld zieht Strafe auf sich. Das können wir nicht aufweichen, da kommen wir nicht umhin. Aber Gott hat ein weiteres Interesse an Adam, an Eva, an dir und mir. Natürlich bei den vielen kleinen Dingen, wo wir aneinander schuldig werden, ja, dann verstehen wir das schon ein, Gott hat ein weiteres Interesse. Aber auch bei den etwas größeren Sachen, wo Unversöhnlichkeit da ist, wo Neid, Missgunst oder manchmal auch körperliche Auseinandersetzung, meistens nur in Gedanken, auch da hat Gott ein weiteres Interesse an dir und mir. Gott gibt den Menschen nicht auf, Gott gibt dich und mich nicht auf. Er spricht den Menschen an, er will weiter mit ihm zu tun haben. Das gilt für uns heute hier in Oberhausen oder wo auch immer wir auch in der kommenden Woche unterwegs sein werden. Was auch immer wir getan haben oder in der kommenden Woche noch tun werden, wo wir schuldig werden oder wo andere an uns schuldig werden, welches Gebot wir auch immer übertreten haben oder werden, Gott gibt uns nicht auf. Er ruft, Adam, wo bist du? Eva, wo bist du? Ruth, wo bist du? Helmut, wo bist du? Sigmund, wo bist du? Mensch, wo bist du?